Ja, ich darf euch oder darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich jetzt hier sein darf. Ich bin so ein bisschen neugieriger Mensch, lerne gerne Neues kennen. Von dem her ist es umso schöner, wenn ich mal auch hier eure Gemeinde kennenlernen darf. Bisher immer nur ein bisschen so vom Hören sagen. Jetzt darf ich mal hier sein. War nur schon die Strecke hierhin wunderschön. So ein bisschen quer durchs Bergische Land. Das mag ich immer. Ich fahre gern so Landstrecken. Zu meiner Person noch einfach ganz kurz, mein Name habt ihr schon gehört, Daniel Bachmann. Und vielleicht merkt ihr es auch so ganz bisschen an meinem Akzent, ich komme nicht von hier, ich komme aus der Schweiz. Da bin ich aufgewachsen, kleiner Ort, nennt sich Stein am Rhein, so direkt an der Grenze zu Deutschland, so Bodenseeregion. Da komme ich her, genau, bin mittlerweile verheiratet mit der Olga Bachmann. Und auch wenn Olga oftmals ein Zeichen dafür ist, aber sie ist nicht russlanddeutsch, sie ist Ostfriesin. Ja, wie kann das passieren, ein Schweizer und Ostfriesen? Das passiert, wenn man Bibelschule macht und sich da kennenlernt, genau, und sich lieben lernt. Seit dem 13. Januar haben wir auch einen kleinen Sohn, den Nathan. Ist er, ja, fast genau 3 Monate alt. Ja, sieht sein Alltag ein bisschen anders als vorher. Sag ich mal, es ist sehr schön und es ist schön anstrengend. Mit so einem kleinen Baby, aber einmal lächeln, dann ist er, wenn er das macht, dann ist alles wieder gut. Dann freut man sich als Eltern wieder. Ja, ich habe noch vom Bibelcenter noch ein bisschen was mitgebracht. Ich habe ja vorhin von verschiedenen Veranstaltungen im Mai gehört und wenn es jetzt immer noch langweilig sein sollte, darf ich auch noch einladen. Einerseits eine Einladung, die betrifft aber hier nur die Frauen. Das ist nämlich am 7. Mai, da haben wir einen Frauentag. Ein Thema Leben am reich gedeckten Tisch. Da haben wir auch eine Gastrednerin, nämlich die Nicola Vollkommer. Vielleicht schon der eine oder andere auch schon von ihr gehört, wer zum Beispiel Ethos oder Faktum liest. Sie schreibt da ja auch mal öfters. Ich glaube, die hat wirklich was Gutes zu sagen. Da kann man gespannt drauf sein. Wer Interesse hat, da eben am 7. Mai, das geht ab 10.30 Uhr los. Genau, und dann die andere Einleitung, die natürlich auch für alle dann gilt, das ist dann am 11. Juni. Wir haben ja immer wieder so Thementage bei uns, wo wir so verschiedene Themen aus Gesellschaft, aus dem christlichen Bereich einfach uns anschauen. Und der Thementag wird darum gehen, Ökomanie, die Religion der Zukunft. Man hört ja heute sehr, sehr viel über Umwelt, Umweltschutz, Klimaschutz. Ja, was ist es damit? Wie soll man das eigentlich als Christ so bewerten? Wie soll man sich das anschauen? Ja, wie oder was finden wir auch in der Bibel für Antworten dazu? Um das wird es dann in diesem Thementag gehen. Auch da haben wir eingeladen den Dr. Markus Blitz, er ist Physiker, dann den Hartmut Jäger, der Geschäftsführer von dem christlichen Verlag Dillenburg und dann von uns her, der Rocco Gremmel und der Tim Schöler, die auch Mitarbeiter bei uns sind, werden dann an diesem Tag sprechen. 11. Juni ab 10 Uhr. Ich habe diese Flyer auch hinten auf dem Stehtisch ausgelegt. Könnt ihr euch gerne bedienen, wenn ihr das möchtet. Und noch etwas Kleines, was ich auch da hingelegt habe, das ist das hier. Das sind Gebetskärtchen, das haben wir jetzt nicht da hingelegt, weil ich jetzt mich so schön finde oder sowas. Nee, sondern einfach, wir sind in unserem Dienst von Gebet abhängig. Denn ohne den Herrn können wir nichts tun. Und da wollen wir selber, und das ist immer auch Form und Gebetsunterstützung, dass Gott einfach unseren Dienst an der Bibelschule gebraucht, dass da wir ein helles Licht sein können, dass wir auch immer wieder Weisheit haben, gerade im Umgang mit jungen Leuten, die auch mit unterschiedlichsten Backgrounds zu uns kommen. Manche nehmen da einen Rucksack mit, schon mit, und dann jetzt, ja, was machen wir jetzt? Wie können wir sie unterstützen, damit sie auch sie gereifte junge Menschen werden, die dann auch in den Dienst hinausgehen? Jedenfalls, wenn ihr da eins mitnehmt und dann vor allem auch für uns betet, sind wir sehr dankbar und ich sage schon mal an dieser Stelle herzlichen Dank. So, kommen wir so langsam zu unserem Thema. Und wir haben ja uns vorhin den Psalm 94 gelesen und ich weiß nicht, wie es euch jetzt so ging, als ihr jetzt eben diesen Text gehört habt. Oder vielleicht auch, wenn ihr in der stillen Zeit vielleicht selber mal so die Psalmen durchgelesen habt und an solche Bibelstellen vorbeigekommen sind. Also bei mir hat das immer so ein mulmiges Gefühl ausgelöst. Irgendwie schien das nicht so zu meinem Gottesbild zu passen. Gott soll furchtbare Rache an anderen nehmen? Okay, jetzt vielleicht nicht an Menschen, die ich in meinem Freundeskreis haben will, aber trotzdem. Und andererseits habe ich mich dann auch gefragt, also wie kann es sein, dass ein Christ, wenn jemand, der an Gott glaubt, solche Worte ausspricht? Wie kann man das eigentlich mit seinem Gewissen vereinbaren? Also ich habe noch nie sowas gebetet wie, mein Gott, vertilge sie. Also das kam bisher in Gebeten nicht über meine Lippen. Ich habe mich dann immer gefragt, aber warum finden wir in der Bibel solche Texte? Wir haben es ja hier mit dem inspirierten Wort Gottes zu tun, irrtumslos, unfehlbar. Und das gilt auch für die Rachepsalmen. Das hat mich eben zu dieser Predigt motiviert, mit dem Titel Der Christ und die Rachepsalmen. Der Christ und die Rachepsalmen. Was haben uns diese Psalmen und diese Rachetexte zu sagen? Im Einleitungstext zu Martin Luthers Psalmenkommentar steht ein kleiner, bemerkenswerter Satz. Und da schreibt er, das siehst du allen Heiligen ins Herz. Da, also in den Psalmen, das siehst du allen Heiligen ins Herz. Das Buch der Psalmen ist ein Herzensbuch. Da finden wir Worte aus dem tiefsten Inneren des Herzens. Es wird ausgedrückt, was den Gläubigen bewegt. Freude, Zufriedenheit, Frieden, Dank, Lob, Anbetung. Aber auch Leid, Verzweiflung, Frust, Wut, Zorn und auch Rachegefühle. Und tief in unserem Herzen kennen wir doch alle diese Gefühle. Ja, es kann sie sein, dass wir sie nie äußern, dass wir das auch klein halten. Das kann schon sein. Ich kann nur von mir sagen, vor kurzem hatte ich so eine Situation, wo ich so einen Konflikt mit jemandem hatte, der schon ziemlich alt und auch gebrechlich ist. So, und dass mir jetzt dann der Gedanke nicht mal kam, naja, wenn der bald stirbt, hätte ich ein Problem weniger. Kann ich nicht verleugnen. Und solche Aussagen finden wir in den Rachepsalmen. Ja, die Psalmisten, die brachten alles, was in ihrem Herz da so drin war, ehrlich vor unserem himmlischen Vater. Und wenn er dafür sorgt, dass das in der Bibel landet, dann verurteilt er die Redner auch, oder die Schreiber auch nicht dafür, dass sie solche Gedanken äußern. Und haben wir den Mut, genauso ehrlich vor unserem himmlischen Vater zu sein? Können wir zu ihm sagen, Herr, Vater, siehst du nicht all das Böse? Vater, räche dich. So möchte ich auch den ersten Punkt nennen, Vater, räche dich. Und dieser Wunsch wird eben auch im Psalm 94 ausgedrückt. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse, Psalm 94, 1 und 2. Du Gott der Rache, o Herr, du Gott der Rache, leuchte hervor, erhebe dich, du Richter der Erde. Gib den Hochmütigen ihren Lohn. El Nekama. Das bedeutet eben Gott der Rache. Und diesen Gottesname El Nekama finden wir nur an dieser Bibelstelle. Und Gottesnamen, die drücken ja immer ein Stück vom Wesen Gottes aus. Und dazu, und da gehört die Rache genauso zu seinem Wesen dazu. Und an diesen Gott der Rache wird in der Bibel sehr deutlich appelliert. Das sind jetzt die gerade gelesenen Worte noch harmlos. Ja, schon in Vers 23 ist von Vertilgen die Rede. Andere Stellen sprechen von Ausrotten. Der Engel des Herrn soll sie verfolgen und zu Fall bringen. Gottlose sollen lebendig ins Totenreich fahren. Sie sollen zerschmettert werden und wie die Fehlgeburt einer Frau sein, der Gerechte wie seine Füße im Blut seiner Feinde baden. Ihre Wohnstätte soll verwüstet werden, zu ihrer Schuld soll noch mehr Schuld aufgeladen werden, sie sollen aus dem Buch des Lebens ausgetilgt werden. Sie sollen siebenfache Vergeltung spüren, sie sollen umkommen und Dünger für das Ackerfeld werden. Das Gebet des Gottlosen soll zur Sünde werden, seine Kinder zu Waisen und zu obdachlosen Bettler und seine Frau zur Witwe. Er soll keine Vergebung erfahren, er soll unter einem Fluch stehen, die Kindlein sollen am Fels zerschmettert werden Feuer soll auf die Gottlosen fallen. All diese gerade genannten Aussagen finden wir in der Bibel. Ja, genug Vorlagematerial für einen blutrünstigen Horrorfilm. Und jetzt der Wunsch der Rache beschränkt sich jetzt aber auch nicht nur auf das Alte Testament. Da können wir mal reinschauen in Galater 1, Vers 8. Galater 1, Vers 8. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was sie euch verkündigt haben, der sei verflucht. Paulus wünscht hier den Fluch für ihr Lehrer. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt das könnte, selbst wenn eine offensichtliche Irrlehre verbreitet. Es wäre biblisch gesehen nicht falsch. In der Offenbarung sehen wir dann, dass Gott sich an allen seinen Feinden rächen wird. Und da können wir auch mal so als Beispiel herausgreifen, der Offenbarung 6, Vers 10. Hier stellen die Märtyrer der Trübsalzeit die Frage der Rache. Ja, das sind jetzt diese Menschen, die in diesen 7 schrecklichen Jahren zum Glauben finden und dann vom Antichrist und auch anderen verfolgt werden und auch getötet werden. Dann rufen sie in Offenbarung 6, Vers 10 zum Herrn. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Merken wir schon, diese unsinnige Trennung zwischen alttestamentlichem Rachegott und dem liebenden Vater im Neuen Testament, die funktioniert nicht. Ja, wurde gerade in der Nazizeit sehr gern behauptet. Natürlich, denen war das Alte Testament viel zu jüdisch. Aber dieses Argument hat sich leider bis heute gehalten. Ich habe es schon in meinen eigenen Ohren gehört. Aber halten wir fest, man darf Gott durchaus um Rache bitten. Auch mit sehr dramatischen Worten. Ja, in den Rachepsalmen wird uns das vorgemacht, aber jetzt nicht nur da. Wohin sonst sollten wir denn mit Wut, Zorn, Frust und Bitterkeit denn hingehen? Oder mit unseren Rachegedanken? Runterschlucken? Verdrängen? Das wird nicht gut gehen. Es wird dich und mich selbst fertig machen. Anstatt dass nur der andere mit seiner Schuld zu tun hat, nehmen wir sie uns auch noch auf uns, weil wir sie in unseren Gedanken immer noch mittragen. Und jetzt haben wir schon 2, die an einer Schuld leiden. Und zudem wird bei dir noch mehr Schuld aufgeladen, weil du mit solchen Gefühlen im Herzen wohl kaum bist bereit bist zu vergeben und dich mit dem anderen zu versöhnen. Gib der Rache und den negativen Dingen in deinem Herzen keinen Raum, sondern gib sie dem El Nekama, dem Gott der Rache, ab. Vater, räche dich. Klag ihm dein Leid hinaus. Und da darf man ruhig die Worte des Psalmen ja benutzen. So wie im Psalm 94, Vers 3 und 5. Wie lange sollen die Gottlosen, o Herr, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Sie halten viele und freche Reden, stolz überheben sich alle Übeltäter. Dein Volk, o Herr, zertreten sie und unterdrücken dein Erbteil. Witwen und Fremdlinge erwürgen sie und ermorden Waisen. Gott ist der Einzige, der gerechte Rache üben kann. Er hat den Überblick und kann wirklich jeden Menschen objektiv beurteilen. Denn er sieht doch, was da in unserem Herzen so drin ist. Schon alleine diese Corona-Pandemie zeigt, wie wenig Objektivität wir Menschen haben. Wer von uns kann wirklich beurteilen, was jetzt stimmt und was nicht? Also ich kann es doch von mir sagen, ich blicke da nicht mehr durch. Aber an diesem Frust seit jetzt März 2020, da können wir Gott vor die Füße schmeißen. Wir dürfen ihm wirklich sagen, Vater, mich nervt diese Corona-Zeit gewaltig, ich habe es satt. Und Vater, zieh die zur Rechenschaft, die das schamlos ausnutzen und andere ins Unglück stürzen. Oder denken wir auch an den ganzen Ukraine-Konflikt. Auch da dürfen wir wieder, Herr, du siehst, was da geschieht. Vater, gib da Gerechtigkeit. Ob Gott unser Gebet in unserem Sinne jetzt beantwortet, das ist seine Sache. Denn wir wissen ja auch nicht, wie objektiv wir in unserem Gebet sind. Und trotzdem sollen wir unsere Rachegedanken bei Gott abgeben. Er sieht sie ja sowieso. Er weiß doch, dass die da sind. Und eines ist klar. Gott wird als der gerechte Richter Rache nehmen. Er wird das tun. Ja, er muss es tun, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Wenn wir zum Beispiel mal so ein Glas voller weißer Kugeln haben und sich darin eine schwarze Kugel befindet, muss diese entfernt werden, wenn wir wieder ein Glas voller weißer Kugeln haben möchten. Diese schwarze Kugel, die muss gerichtet werden, sofern sie nicht eine Möglichkeit findet, weiß zu werden. Ja, in diesem Bild gesprochen, kann diese schwarze Kugel nur dadurch weiß werden, indem sie die Vergebung durch Jesus Christus annimmt. Jetzt möchte ich dich einfach fragen, bist du so eine schwarze Kugel? Renn zum Kreuz, wo Jesus deine Schuld getragen hat. Dort ließ er die Rache Gottes an unserer Stelle über sich ergehen. Und eines macht der himmlische Vater auch unmissverständlich deutlich. Er wird Rache nehmen für alle Ungerechtigkeit jedes Menschen, der Jesu Vergebung nicht angenommen hat. Und jetzt können wir viele Verse dazu lesen. Greifen wir mal einfach mal ein Beispiel heraus. Jesaja 63, Verse 3 und 4. Ja, wir lesen sehr gerne 10 Kapitel früher, 53, wo wir Jesus als den leidenden Knecht kennenlernen, der unsere Schuld auf sich nimmt. Ist auch gar nicht verkehrt. Man muss uns bewusst sein, hier in Jesaja 63 haben wir es mit demselben Herr Jesus zu tun. Jesaja 63, 3 und 4. Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft in meine Kleider spritzte und mein ganzes Gewand besudelte. Denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen, das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Ich weiß, wie brutal das klingt. Es gibt auch mehr als genug Menschen innerhalb und auch außerhalb der Christenheit, die das jetzt irgendwie schönreden wollen. Aber im Gegensatz zu meiner Analogie, zu meinem Bild mit diesen Kugeln, handelt es sich hier nicht um ein Bild oder eine Analogie. Ohne Jesu Vergebung wird Gott nicht einfach liebevoll hinwegsehen. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Das wird auch in unserem Ausgangspsalm ausgedrückt, Psalm 94, 7 bis 11. Und dann sagen sie, der Herr sieht es nicht und der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Nehmt doch Verstand an, ihr Unvernünftigen unter dem Volk. Ihr Toren, wann wollt ihr einsichtig werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? Der die Völker züchtigt, sollte der nicht strafen? Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt? Der Herr erkennt die Gedanken der Menschen, dass sie nichtig sind. Keine Ausrede schützt uns vor Gott, sondern nur das vergossene Blut Jesu. Ja, wir müssen uns vor Gott schützen. Es ist gefährlicher, sich mit ihm anzulegen, als mit dem Teufel. Ist dir das bewusst? Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, so sagt es Hebräer 10, Vers 31. Weil er der Gott der Rache ist. Wenn Jesu Blut uns aber schützt, bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass wir unter dem Schutz Gottes stehen. Und dann dürfen wir zu ihm rufen, Vater, räche mich. Das ist der zweite Punkt, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Und bitte genau hinhören. Der erste Punkt war, Vater, räche dich. Und der Punkt jetzt lautet, Vater, räche mich. Zugegeben, das klingt sehr ähnlich. Will hier aber einfach einen anderen Schwerpunkt setzen. Als ich so die Rachepsalmen für mich jetzt so durchgearbeitet habe, ist mir aufgefallen, dass es nicht nur immer um die Gottessache oder um Gottes Ehre geht. Natürlich, auf das läuft sowieso alles hinaus. Aber in manchen Psalmen geht es wirklich um ganz persönliche Rache. Nach hier im Psalm 94 finden wir das. Jetzt Müsst ihr einfach mal darauf achten, wenn ich nochmal ein paar Verse lesen, wie oft hier von mir, mein, mir, mich die Rede ist. Psalm 94, 16 bis 19. Wer steht mir bei gegen die Bösen? Wer tritt für mich ein gegen die Übeltäter? Wäre der Herr nicht meine Hilfe gewesen, wen ich fehlte, und meine Seele hätte in der Totenstille gewohnt. So oft ich aber sprach, mein Fuß ist wankend geworden, hat deine Gnade, o Herr, mich gestützt. Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquicken deine Tröstungen meine Seele. Also allein in diesen Versen habe ich 8-mal die Worte mir, mein, mich gezählt. In 4 Versen. Könnte man sagen, ganz schön ich-bezogen. Jedoch steht das in Gottes Wort. Und ich wüsste auch keine Stelle, in der die Psalmisten dafür kritisiert werden. Aber ich wiederhole mich nochmals, in dem Psalm bekommen wir einen Einblick in das Herz eines Gläubigen. Und wenn wir solche Dinge erleben würden, wie die es hier beschrieben würden, hätten wir wohl die gleichen Worte in unserem Kopf. Oder vielleicht ganz tief im inneren Herzen, wir würden vielleicht das niemals äußern. Zumindest die meisten von uns. Aber wenn solche Dinge in unserem Herzen sind, dann äußere sie Gott gegenüber. Vater, räche mich. Denn die Alternative wäre es, die Rache in die eigene Hand zu nehmen. Aber genauso wie die Bibel deutlich macht, dass Gott Rache üben wird, macht sie auch deutlich, dass die Rache nicht die Sache des Menschen ist. Ja, das finden wir sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Mal ein Beispiel aus den Sprüchen. Sprüchen 20, Vers 22, wo es heißt, du sollst nicht sagen, ich will Böses vergelten. Harre auf den Herrn, der wird dir helfen. Ja, der Vers bringt es kurz, kompakt auf den Punkt. Nicht wir rächen uns, es ist die Sache Gottes. Jetzt im Neuen Testament, da kann man in Römer 12 reinschauen. Hier wird aber auch wieder eine Bibelstelle aus dem Alten Testament aufgegriffen, aus 5. Mose 32, Vers 35. Jetzt hier in Römer 12, das ist so eigentlich die ausführlichste Stelle im Neuen Testament, die das Thema Rache aufgreift. Jetzt lese ich mal ein paar Verse daraus. Römer 12, zuerst mal den Vers 14. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Dann Vers 17. Vergeltet niemandem Böses mit Bösen, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun ein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Also, uns Gläubigen wird genau das Gegenteil ans Herz gelegt, von Rache üben, segnen, Gutes tun. Das ist die Devise. In der Schweiz, und da gibt es ja noch so etwas wie einen Militärdienst, den hatte ich auch absolviert, also das muss man immer noch machen. Und ich war da Sanitätssoldat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Kriegsfilm gesehen habt, wo dann irgendeiner wird verwundet und dann schreit der ganze Zeit, Sanitäter, Sanitäter. Und dann kommt irgendeiner mit seinem Rucksack dahergerannt, versucht ihn jetzt irgendwie zu retten. Das war vom Prinzip her meine Aufgabe, die ich da gelernt habe. Als Sanitätssoldat war es nicht jetzt unsere Aufgabe zu töten, sondern Leben zu retten. Uns hat man sogar beigebracht, wenn man jetzt im Kriegsfall auf einen Feind stoßen würde, ja, dann darf man auf den schon schießen, aber nur so, dass man ihn verwundet. Und wenn er verwundet ist, dann zu dem hingehen und die Wunden wieder verbinden. Ich durfte das nie ausprobieren. Ich bezweifle es auch, ob das in der Praxis wirklich so umgesetzt wird. Wir Christen sollen aber genauso die Wunden unserer Feinde verbinden. Nur, wir sollen auch nicht auf sie schießen. Das Schießen ist Gottes Sache. Aber die von Gott verwundeten Leben versuchen wir zu retten. Noch Jesus selbst, der bekräftigt diese Haltung. Lukas 6, 28 bis 29. Und vermutlich kennt ihr diese bekannten Worte, man hört sie immer wieder mal. Lukas 6, 28 und 29. Segnet, die euch fluchen, und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Das bedeutet jetzt aber im Umkehrschluss auch nicht, dass man jetzt unbedingt Sympathie für den anderen haben muss. Also ich muss einen blutrünstigen Diktator nicht mögen, wie zum Beispiel Kim Jong-un, Staatsoberhaupt von Nordkorea. Also ich muss ihn nicht mögen. Ich kann ihn aber trotzdem segnen. Wissend, dass Gott sich rächen wird, wenn der Kerl nicht schleunigst umkehrt. Auch bedeutet die andere Backe hinhalten nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Ich möchte mal aus einem Buch Mit Werten erziehen von Jürgen Fischer zitieren, weil er es im Hinblick auf diese Bibelstelle aus Lukas sehr treffend formuliert. Er schreibt: Im Wesentlichen geht es Jesus darum, dass Christen zu Menschen werden, die das Böse in ihrer Umgebung ausbremsen und mit ihrem Verhalten auf den Vater im Himmel hinweisen. Es geht Jesus unseres Erachtens nicht darum, aus Christen harmlose Trottel zu machen, die sich alles gefallen lassen. Das wäre schon deshalb keine Feindesliebe, weil die Liebe ja das Beste des Feindes will, das Beste eben nicht immer ist, dass man ihn einfach gewähren lässt. Halten wir also fest, Vater, räche mich, darf Gott gegenüber durchaus über unsere Lippen kommen, auch wenn es um ganz persönliches Unrecht geht. Die Rache sollen wir aber ihm überlassen und selbst Menschen segnen, Gutes tun. Und das ist ein sehr schwerer Spagat. Und ich glaube, wir werden das auch nur hinbekommen, wenn wir wirklich alle negativen Emotionen unserem Gott abgeben. Alle Emotionen, die so in unserem Herzen drin sind. Und dann können wir wirklich mit freiem Herzen auf den anderen zugehen, auch wenn wir ihn nicht für sehr liebsam halten. Gehen wir nochmal zu Psalm 94 zurück. Ich habe so ein bisschen einen Abschnitt übersprungen. Und ich finde, diesen Abschnitt scheint so nicht in den Text hineinzupassen. Psalm 94, 12 bis 15. Wo es heißt: Wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst, den du aus seinem Gesetz belehrst, um in Ruhe zu gehen vor den Tagen des Unglücks, bis den Gottlosen die Grube gegraben wird. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbteil nicht verlassen. Denn zur Gerechtigkeit kehrt das Gericht zurück und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen. Wenn man jetzt diese Verse genau liest, merkt man, dass in Vers 12 jetzt nicht von dem die Rede ist, von dem die Rache Gottes treffen soll, wie in den Versen vorher. Ja, in Vers 13 wird er von Gottlosen unterschieden. Der Psalmist spricht in Vers 12 die Gottesfürchtigen an, damit sich selbst. Er bezieht sich so auf gewisse Weise selbst in das Gericht mit ein. Und da will ich auch den dritten Punkt auch Vater, fang bei mir an, nennen. Vater, fang bei mir an. Es ist, als wolle der Psalmist damit sagen: Herr, du hast Recht und Ursache, uns zu züchtigen, weil wir oft ungehorsam waren. Wer sich im Licht Gottes betrachtet, wird zu jeder Züchtigung Ja sagen müssen. Und lass das mal auf dich wirken. Vater, züchtige mich, fang bei mir an. Das ist eine gute Sache. Hast du schon mal so was im Gebet Gott gesagt? Ja, hast du Gott nicht nur um Gnade angefleht, sondern auch um Züchtigung, um Erziehung. Aber das ist genau die Sache, die uns Ruhe gibt am Tag des Unglücks der Gottlosen, so wie es im Psalm 94 ausgedrückt wird. Wir wollen ja nicht gottlos sein und auch nicht wie die Gottlosen sein. Doch genau das sind wir von unserer menschlichen Natur her, wie die Gottlosen. Mit unserer Entscheidung für Jesus Christus hat sich doch unsere sündige Natur nicht in Luft aufgelöst. Jeder, der ehrlich mit sich selber ist, der weiß das auch. Lass mich das mal anders erklären. Stellen wir uns mal vor, wir sind wie eine Flasche voller Dreck. der jetzt auch nicht einfach ausgekippt werden kann. Nun wird diese Flasche unter einen Wasserhahn gehalten und der Dreck, der wird jetzt so nach und nach ausgeschwemmt. Am Anfang kommt sehr viel raus, mit der Zeit immer weniger. Nur, die Flasche muss dafür permanent unter diesen Wasserhahn gehalten werden. Sie muss beständig unter der reinigenden Wirkung des Wassers stehen. Wollen wir uns dieser Reinigung wirklich aussetzen? Dann sollten wir Gottes Züchtigung begrüßen. Dieser Gedanke, dass auch wir Gläubige dem Gericht Gottes ausgesetzt werden und auch ausgesetzt werden müssen, finden wir auch im Neuen Testament. Und da ist so eine Bibelstelle dazu, 1. Petrus 4, Vers 17. 1. Petrus 4, Vers 17. Zum einfachen Verständnis lese ich das mal aus der neuen evangelistischen Übersetzung, wo es heißt, denn in der jetzigen Zeit nimmt das Gericht bei der Familie Gottes seinen Anfang. Wenn aber selbst wir gerichtet werden müssen, was wird dann erst die erwarten, die Gottes gute Botschaft nicht gehorchen wollten? Hier wird sogar von müssen gesprochen. Wir müssen gerichtet werden. Gott wird sein Werk an uns und mit uns vollbringen. Ich wage aber zu behaupten, dass es einen Unterschied macht, ob wir uns seinem Gericht freiwillig aussetzen oder uns wehren. Auch der Apostel Paulus, der motiviert uns im 1. Korintherbrief, sich dem Gericht Gottes nicht zu verweigern. Dazu 1. Korinther 11, 29 bis 32. Ja, das sind jetzt die Worte, die sind den bekannten Einsetzungsworten des Abendmahls folgen. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal darüber gewundert, über diesen auf den ersten Blick sehr seltsam anmutenden Versen. 1. Korinther 11, 29 bis 32. Denn wer unwürdig isst und trinkt, also das Abendmahl, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Ja, die Korinther, die haben das Abendmahl ja zum Saufgelage gemacht und auch einfach Sünde in ihrem Leben toleriert und stehen lassen. Und sie mussten dann die Konsequenzen dafür tragen. Und gerade die Konsequenzen, die uns jetzt in den genannten Versen beschrieben werden, das ist nicht ohne. Da ist von Krankheit die Rede. Da ist von Tod die Rede. Und wir merken, die Rache Gottes ist hier voll am Wirken. Das bei gläubigen Menschen. Um diesem Gericht zu entgehen, empfiehlt der Apostel, sich selbst zu richten. Ja, wir sollten vor Gott treten und sagen, Herr, ich habe Sünde in meinem Leben, die Sünde passt nicht zu dir, denn du bist heilig. Ich setze mich deinem Urteil aus. Wisst ihr, was geschieht, wenn wir uns im Licht des Gerichtes Gottes rücken? Das, was wir in 1. Johannes 1, 7 bis 9 finden. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist es treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott lässt an Gnade walten und lädt unsere Schuld seinem Sohn Jesus Christus auf. Das ist eigentlich Wahnsinn. Ab dieser Wahnsinn tut sich Jesus Christus an. Und eines möchte ich an dieser Stelle doch klarstellen, und vielleicht ist es auch aufgefallen, bei Gläubigen ist vom Gericht die Rede, ja, aber Gericht im Sinn von Züchtigung oder das moderne Wort wäre Erziehung dazu. Ich habe ja jetzt bewusst von Züchtigung gesprochen, weil was man heute manchmal unter Erziehung versteht, das hat dann nicht mehr viel mit Erziehung zu tun. Und wir merken bei Erziehung oder Züchtigung, da geht es nicht um Verurteilung, da geht es um Reinigung. Denken wir an dieses Beispiel mit der Flasche voller Dreck. Der Vater im Himmel erzieht seine irdischen Kinder. Wer aber die Erlösung durch Jesus Christus ablehnt, hat es mit Gericht im Sinne von Verurteilung und Verdammung zu tun. Und das müssen wir auseinanderhalten. Sonst kriegen wir dann ein Riesendurcheinander in der Bibel. In dem Gericht für gottlose Menschen könnten wir nicht bestehen. Keine Chance. Dass noch so viele Menschen quicklebendig herumlaufen, hat auch was mit Gottes Gnade zu tun. Jeder Mensch hat eine Gnadenfrist, bevor sich die Rache Gottes über ihn ergießt. Der Christ und die Rachepsalmen ist kein einfaches Thema. Mein Wunsch ist aber einfach, dass diese Predigt dazu dient, dass wir auch in solchen Bibeltexten die Schätze entdecken dürfen. Die Predigt soll dich und mich einfach ermutigen, mit allen Gefühlen, auch mit Frust, mit Wut und Zorn, offen und freimütig zu Gott zu gehen. Vater, räche dich, darf unser Gebet sein. Und das gilt auch für persönliches Unrecht, das wir erfahren haben. Deswegen ist das Gebet, Vater, räche mich, genauso legitim. Überlasse aber Gott die Rache, ist sein Fachbereich. Unsere Aufgabe ist es, zu segnen und selbst denen Gutes zu tun, die wir als Feinde bezeichnen würden. Und genauso wenig sollten wir uns beim Gericht Gottes ausklammern. Vater, fang bei mir an. Sollte genauso unser Gebet sein. Wenn wir nicht wie die Gottlosen sein wollen, müssen Gott bitten, uns zu züchtigen. Und dann dürfen wir aber staunen, wie nahe bei ihm Gericht und Gnade sind. Und das finde ich bei diesem ernsten Thema doch eine wunderbare Verheißung. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Wort, dass es so ehrlich ist. Dass es alle Dinge nennt, mit denen wir Menschen zu tun haben. Und auch mit diesen negativen Dingen wie Wut, Zorn, wie Rache, Rachegefühlen, Herr. Herr, hilf uns einfach, ja, ehrlich vor dir zu sein. Dass wir mit allem, was in unserem Herz so drin ist, wirklich zu dir kommen, es dir abgeben. Ja, Herr, geschenk uns da wirklich ein offenes Herz dir gegenüber, dass wir uns dir nicht verschließen. Und hilf uns aber auch in unserem Alltag, Herr Jesus, nicht die Rache auszuleben, nicht mit Wut und Bitterkeit anderen zu begegnen, sondern mit deiner Liebe. Darum bitte ich dich, da kannst du mir und da kannst du auch meinen Geschwistern helfen. Amen.